Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Mücke mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Stellen wir uns also einmal vor, Paulus und Timotheus hätten den Philipperbrief direkt an unsere Gemeinde hier in Mücke geschrieben. Nun, Philippi, das war die erste christliche Gemeinde in Europa. Hier sehen wir eine Karte mit den Missionsreisen und auf der zweiten, glaube ich, ist Paulus nach Europa gereist. Und hier oben, da ist diese Stadt Philippi mit der ersten christlichen Gemeinde in Europa. Nun, wir sind auch eine christliche Gemeinde in Europa, das passt ja schon mal zusammen. Philippi, das ist eine Gemeinde, die Herausforderungen kannte. Sowohl Herausforderungen von außen als auch Konflikte im Innern oder auch Sorge um Einheit in der Gemeinde. Philippi war also eine herausgeforderte und eine nicht perfekte Gemeinde. Das passt auch zu uns, zumindest zu mir. Und es ist ein sehr persönlicher und herzlicher Brief. Paulus schreibt ihn aus dem Gefängnis in Rom. Zwischen den Philippern und ihm besteht eine herzliche Verbundenheit. Sie hatten ihm ein Care-Paket in die Gefängniszelle geschickt und in diesem Philipperbrief bedankt er sich dafür und informiert sie darüber, was bei ihm los ist. Beziehung und füreinander Dasein, auch das erlebe ich bei uns in der Gemeinde. Von daher lassen wir doch die ersten Verse des Philipperbriefes einmal zu uns ganz persönlich sprechen und schauen, wo wir als Einzelne und als Gemeinde uns darin wiederfinden und was wir daraus lernen können. Und diesen Blick auf die ersten Verse im Philipperbrief möchte ich mit unserem Klausurtag des Mitarbeiterrats im vergangenen Oktober verbinden und euch im Rahmen dieser Predigt auch dort mit hineinnehmen, was uns als Mitarbeiterrat geistlich bewegt hat für unsere Gemeinde. Der Predigttext von heute, Philipper 1, 1 bis 11, hat uns nämlich damals als Starttext für unseren Klausurtag gedient und begleitet. Es ist also ein Versuch, eine ganze Menge hier zusammenzubringen. Mal schauen, ob es gelingt. Paulus schreibt weiter. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird. Weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Soweit erstmal. Also, Paulus ist dankbar. Das steht ganz am Anfang seines Briefes. Er ist dankbar aus tiefstem Herzen, weil hier Menschen sind, die sich für das Evangelium einsetzen. Und das tut auch ihr hier, liebe Gemeinde. Ich erlebe hier Menschen, die Jesus kennengelernt haben, die Rettung und Vergebung bei ihm gefunden haben und die sich einbringen mit ihren Gaben, mit ihrer Kraft, mit ihren Finanzen, mit ihrer Zeit, damit auch andere Menschen diese gute Nachricht von Jesus nicht nur hören, sondern persönlich erfahren können. Ja, diese Zeilen passen auch für uns. Nein, perfekt sind wir wirklich nicht. Das waren die Philipper allerdings auch nicht. Und deshalb dürfen wir hier auch einmal das Gute benennen. Ich bin dankbar für so viele Menschen, die so vieles von sich einbringen. Am nächsten Sonntag, wie eben schon erwähnt, möchten wir dieses Dankeschön besonders ausdrücken. Da werde ich auf diese Verse noch einmal etwas detaillierter eingehen. Aber was wir hier sehen können, gerade in Vers 6 ist dann, dass hier Menschen sind in Philippi, die sich einklinken bei der Verbreitung des Evangeliums, ist das Ergebnis davon, dass sie vorher selbst von dieser guten Nachricht von Jesus Christus berührt worden sind, angesprochen sind. Dass Gott in ihnen etwas angefangen hat. Und hier in Vers 6 ist ein Versprechen Gottes. Er sagt, das, was ich in dir angefangen habe, die Pflanze des Glaubens, die dort gekeimt ist und gewachsen ist, die werde ich weiterführen, die werde ich weiter wachsen lassen. Wow, das ist eine echte Zusage am Anfang dieses Jahres. Gott selbst wird auch in diesem Jahr dein Glauben weiter in seiner Hand halten und weiterführen. Ich lade dich ein, gespannt zu sein. Sei gespannt, was Gott in diesem Jahr tut, um deinen Glauben einen Schritt weiter zu führen. Und halte vielleicht am Ende dieses Jahres einmal Rückschau, was sich getan hat und welches Thema Gott dir aufs Herz gelegt hat. Paulus ist dankbar und er schreibt weiter. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt damit Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Was verbindet Paulus und die Philipper? Er hat sie ins Herz geschlossen und sie ihn offensichtlich auch, sonst würden sie ihn nicht unterstützen und an ihn denken im Gefängnis. Sie bleiben also auch über eine ziemlich große räumliche Entfernung eng miteinander verbunden. Und das wünschen wir uns auch für unsere Gemeinde. Mag sein, dass auch wir manchmal eine gewisse Entfernung haben. Nicht nur räumlich kommen wir aus verschiedenen Orten zusammen in unserem Bezirk, sondern auch von Vorlieben und Schwerpunkten gibt es Unterschiede in unserer Gemeinde. Ganz normal. Auch zwischen Generationen gibt es Unterschiede. Ganz natürlich ist das. Aber Paulus und die Philipper hatten trotz einer räumlichen Entfernung eine Sehnsucht und eine tiefe Liebe zueinander, die Jesus Christus in ihnen gewirkt hat. Wörtlich ist hier im Griechischen von inneren Organen die Rede, die sinnbildlich für die Liebe und Zuneigung zueinander stehen. Wir sagen das im Deutschen ja auch, mein Herz ist berührt von dir. Also was hat Paulus und die Philipper verbunden? Sie hatten ein Herz füreinander. Ihr Herz war füreinander berührt. Und das wünsche ich mir, dass Gott auch unsere Herzen füreinander berührt. In der Liebe redet Klartext Predigtreihe im letzten Jahr ging es darum, wie die Liebe zueinander konkret werden kann. Viele Impulse wurden da gesetzt. Wir brauchen aber nicht nur das Ziel und hilfreiche Tipps auf dem Weg, wir brauchen es vor allem, dass Gott diese Liebe und Zuneigung in uns entzündet und auslöst, dass er sie bewirkt, so wie Paulus das gesagt hat. Diese Liebe zueinander, die hat Gott in mir bewirkt. Also was hat Paulus und die Philipper verbunden? Erstens, sie hatten Herz füreinander, aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, der ihre Beziehung trägt. Und das ist das Ziel. Sie ziehen an einem Strang. Sie haben ein gemeinsames Ziel. Hier wollen sie wie beim Golf den Ball einlochen. Bleiben wir mal beim Golf. Es gab ein älteres Ehepaar in meiner Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, die ganz regelmäßig Golf gespielt haben. Einmal durfte ich mit dabei sein und das war ziemlich cool, muss ich sagen. Zuerst sind wir auf die Driving Range gegangen und da kann man den Abschlag üben. Das heißt, man hat einen ganzen Korb voller Golfbälle und dann pfeffert man die Bälle einfach in die Luft, soweit es irgendwie geht. Und nach diesen Übungen am Anfang sind wir dann auf dem Hügel gegangen und das Fähnchen war in weiter Ferne, so über ein Tal fast, ziemlich weit. Sie haben uns noch ein paar Tipps gegeben, wie man den Schläger halten kann und los geht's. Und das finde ich ein schönes Bild. Alt und jung zusammen. Mit einem gemeinsamen Ziel, mit dem Fähnchen markiert. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und dort wollten wir gemeinsam den Ball unterbringen. Dass die gute Nachricht von Jesus Christus so viele Menschen erreicht wie möglich, das war das Ziel von Paulus und von den Philippern. Und dass dieser Jesus Christus, der alles für uns gab, dass er geehrt wird und hochgehoben wird an allen Orten, dieses Ziel verbindet sie über alle Entfernungen hinweg. Und dieses Ziel für Jesus, das kann auch uns verbinden und einen über alle Entfernungen hinweg, in aller Unterschiedlichkeit. So haben wir das schon beim Klausurtag 2018 formuliert. Das gemeinsame Ziel, Gott mit unserem Leben zu ehren, vereint uns. Dadurch kann auch die nächste Generation sagen, diese Gemeinde ist unsere Sache. Dieses gemeinsame Ziel kann uns vereinen. Also was verbindet Paulus und die Philipper? Das ist ihr Ziel für Jesus und ihr Herz füreinander. Was verbindet uns? Was kann uns verbinden und vereinen? Das Ziel für Jesus und das Herz füreinander. Gott möge uns das schenken. Paulus hat das erlebt und ich erlebe auch etwas davon hier. Und Paulus ist dafür dankbar. Aber Paulus bittet auch. Wofür? Paulus schreibt weiter. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen, immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil empfangen und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Paulus nennt hier also eine ganze Menge Anliegen, für die er bittet. Liebe, Erkenntnis und Einfühlungsvermögen sind dabei. Und seine Bitte ist, dass diese drei Dinge noch größer werden. Das heißt doch, von all dem ist schon was da. Seine Bitte ist nicht, dass es erstmal entsteht. Nein, er sagt, das erleben wir doch, das ist schon da. Seine Bitte ist, dass es noch weiter wächst. Und er fängt eben nicht an mit schlauen Ratschlägen, tollen Methoden, sondern mit Gebet. Liebe zu Gott und den Menschen, Erkenntnis, wer Gott ist und wie Gott ist und wie groß seine Liebe zu uns ist. Und Einfühlungsvermögen, um gute Entscheidungen zum Wohle des anderen zu treffen. All das, so die Bitte von Paulus, soll im Überfluss vorhanden sein. Weiter wachsen und zunehmen. Darum bittet Paulus und er lädt uns ein, für unsere Gemeinde ebenso dafür zu beten. Und wozu soll das führen? Das steht ganz unten. Zur Ehre Gottes, dass dieser Gott hochgehoben wird, der alles gegeben hat für mich. So soll mein Leben sein. Ein Leben für ihn, für Jesus. Ein Dank für ihn. Anbetung als Lebensstil, ein Leben, das motiviert ist für Gott, für seine Sache, für seine Ehre und für die Menschen, die er liebt, in der Gemeinde und in unseren Orten. Motivation also. Motivation, das hat zu tun mit Richtung, Intensität und Ausdauer. Das heißt, ich habe die Richtung auf Gott hin, für seine Sache. Und das mit Intensität, also mit Leidenschaft. Und drittens eben nicht nur als Strohfeuer, sondern als bleibende Ausrichtung. Das ist Motivation. Ein Leben für und mit Gott. Ein Leben mit Leidenschaft. Und das als bleibende Ausrichtung. Das können wir aber nicht machen. Das können wir äußerlich nicht machen. Das können wir auch als Gemeindeleitung, so sehr wir uns das wünschen, für uns selbst und für uns als gesamte Gemeinde, das können wir nicht von oben verordnen. Das können wir auch nicht durch geschickte Methoden produzieren. Wir können nicht einfach sagen, jetzt sei doch mal motiviert bitte. Wir können das weder zu uns selbst sagen, noch zu anderen. Wir können diesen inneren Drang, von dem Paulus spricht, er sagt mal, die Liebe von Christus, die drängt mich. Die Liebe von Jesus zu mir und die Liebe von Jesus zu den Menschen, das ist das, was mich in Bewegung versetzt. Aber genau diese Liebe können wir nicht machen in uns. Wir können diesen inneren Drang nicht herstellen. Aber wir können uns wünschen, dass er da ist, für uns selbst und für unsere Gemeinde. Und das wünschen wir uns als Gemeindeleitung, dass wir brennend sind für Gottes Sache, anstatt ausgebrannt. Aber wir können es nicht machen. Und deshalb müssen wir von Paulus lernen und mit dem beginnen, womit er beginnt, mit Gebet. Wir dürfen uns mit unseren müden und leeren Händen an den wenden, der das Feuer hat und die Kraft. An Gott, an den Gott, der an Pfingsten seinen Heiligen Geist sandte, um damit seine Nachfolger auszurüsten. Brennend zu machen, fähig und freimütig. Er sagt sogar, ihr braucht gar nicht anfangen, bevor ihr nicht von mir gekräftigt seid. Jesus gibt seinen Nachfolgern ja den Auftrag, geht in alle Welt, aber wartet noch, bis ihr von mir die Kraft bekommen habt. Damit muss es beginnen, dass wir bei Jesus tanken. Vielleicht erinnert ihr euch noch ans Jahresfest unter Seiwaldenroth. Wir hatten da diesen römischen Brunnen, wo das Wasser von oben eingeschüttet wird. Erst wenn die erste Schale voll ist, fließt es über. Wir müssen uns selbst von Gott füllen lassen, bevor wir für ihn leben können. Seht da an Pfingsten, da kam beides, Feuer und Wind. Das wünsche ich mir, dass Gott in mir wieder neu ein Feuer entzündet, und zwar sein Feuer. Und dass sein Wind weht, um unser Lebensschiff zu bewegen. Ich möchte durch das Gebet die Segel aufspannen mit der Bitte, blase du mit deinem Wind hinein, Herr. Sei du unsere Kraft und Dynamik. Und das ist ja das Schöne bei so einem Segelboot. Und das unterscheidet es auch von einem Paddelboot. Das Segelboot unterscheidet sich vom Paddelboot darin, dass man nicht mit eigener Kraft paddelt, bis einem die Arme abfallen, sondern dass man die Segel setzt. Und die Kraft, die das Schiff in Bewegung setzt und voranbringt, kommt nicht aus einem selbst, nicht aus den eigenen Armen, sondern von dem Wind, der weht. Es wird das Segel gesetzt, damit der Wind das Boot vorantreibt. Wir dürfen um Gottes Wind bitten, um sein Wehen und Wirken, bei den Handgriffen, die wir eben tun. Beim Segelboot machst du auch ein paar Handgriffe. Du musst eben das Segel hochziehen, in die richtige Richtung vielleicht, ziehst an diesem Seil ein bisschen, das machen wir auch. In den verschiedenen Kreisen, in denen wir stehen. Wir ziehen das Segel hoch, wir ziehen ein bisschen an diesem Seil, an jenem. Aber dass sich was bewegt, können wir nicht tun. Aber wo Gott weht, wird sich etwas tun. Und deshalb, es muss mit Gebet beginnen. Und das Gebet steht deshalb ganz bewusst am Anfang unseres Jahreszieles für 2020, was uns beim Mitarbeiterrat-Klausurtag wichtig geworden ist. Das Jahresziel beginnt so: Wir bitten Gott um sein Wirken. Das ist der Anfang. Und das soll sich durchziehen. Und das ist die Grundlage für alles. Wir bitten Gott um sein Wirken. Das ist die Hauptsache, sein Wirken. Und wir, was können wir tun? Welche Seile können wir vielleicht noch ziehen? Wie können wir das Segel aufspannen? Wo können wir vielleicht einen Rahmen schaffen? Auch darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Das heißt, es beginnt mit Gebet. Und unser Ziel ist Motivation, also brennend zu sein für Gott. Und was können wir noch vielleicht an Rahmen ein wenig beitragen, damit wir zu diesem Ziel kommen? Nun, wir haben verschiedene Ideen. Verschiedene Ideen, damit Menschen sagen können, hier bin ich gern mit dabei. Bei Gottes Sache klinke ich mich gerne ein, zu seiner Ehre, für sein Evangelium. Wie kann das geschehen, dass Leute sagen, hier bin ich gerne mit dabei? Nun, wir haben verschiedene Ideen, wie das, die uns vielleicht praktisch noch ein wenig helfen können. Immer auf der Grundlage, dass das Gebet am Anfang steht und die Grundlage von allem ist. Wir bitten Gott um sein Wirken und um Weisheit, wie wir einen Rahmen schaffen können, in dem Motivation entsteht. Also Menschen sagen, es motiviert mich, bei Gott zu sein und für ihn aktiv zu sein. 4 Schritte haben wir, die uns wichtig geworden sind, die ich euch hier noch kurz vorstellen möchte und die es auch auf einem Handzettel im Anschluss zum Mitnehmen gibt. Alles beginnt mit der Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb ist das unser erstes Teilziel. Mitglieder kennen ihren geistlichen Stil und ihren Zugang zu Gott. Wenn hier steht Mitglieder, dann meinen wir alle, also alle, die zur Gemeinde gehören, auch Freunde. Jeder Mensch hat eine bestimmte Antenne, die ihm besonders hilft, im Glauben aufzutanken und Gottes Reden zu uns zu empfangen und Gemeinschaft mit ihm zu erleben. Diese Antenne gilt es bewusst zu kennen und vielleicht sogar noch eine neue Antenne für sich zu entdecken, die man bisher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Im aktuellen Gemeindebrief ist dazu ein hilfreicher kleiner Artikel. Und am 9. Februar wird es eine Impulspredigt geben, die dieses Thema im Detail ausbreitet. Wir wünschen uns, dass Menschen in unserer Gemeinde sagen können, dieser Zugang hilft mir, in Gottes Nähe zu kommen. Das ist etwas, das mich stärkt und mir hilft, in Gott verwurzelt zu sein. Denn die Nähe zu Gott und das Gespräch mit ihm ist die Grundlage für alles. Das Zweite, was uns wichtig geworden ist. Jeder Mitarbeiter nimmt sich Zeit, sich zurückzuziehen, um aufzutanken und Kraft und Motivation zu bekommen, zum Beispiel durch Zeit mit Gott. Also wenn ich weiß mit dem Ersten, was mir hilft, dann ist das ein erster Schritt. Aber wie sagt man so schön, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Was hilft es mir, wenn ich weiß, was hilfreich wäre für meine Beziehung zu Gott, es aber nicht tue, weil immer so viel anderes vor der Nase liegt? Das berühmte Hamsterrad eben. Viele erleben das Leben heute als Hamsterrad. So viele Anforderungen aus allen Richtungen, Beruf, Familie, Gemeinde. Da kommt ja alles zusammen. Und es fällt nicht nur schwer, alles unter einen Hut zu bringen, es fällt auch schwer, Rückzugsorte zu schaffen. Wir wünschen uns, dass jeder Mitarbeiter sich Zeit nimmt in diesem Jahr, um sich einmal zurückzuziehen, aufzutanken. Ich persönlich hatte im Dezember einen stillen Nachmittag geplant. Ich bin also ganz allein auf den Hochrootskopf gefahren und dort gewandert, mitten im Schnee. An der Nidderquelle vorbei, auf den Geiselstein geklettert, um schließlich am Ende noch gemütlich auf einen Milchkaffee einzukehren. Das hat richtig gut getan. Das war ein Spaziergang mit Gott. Hier habe ich Ermutigung erfahren. Hier habe ich auch einen Bibelvers mitgenommen fürs neue Jahr. Das war wohltuend. Und Jasmin hat mich dafür freigesetzt und es mir gegönnt. Und ich wünsche uns in der Gemeinde die Kreativität und den Blick dafür, um uns gegenseitig freizusetzen freizusetzen in der Familie, aber auch uns gegenseitig freizusetzen in der Gemeinde, damit wir Zeiten des bewussten Auftankens erleben können. Vielleicht siehst du jemanden, wo du denkst, oh, der hat echt viel zu tun und sagst, weißt du was, du machst jede Woche dies oder jenes, ich übernehme das ausnahmsweise mal für dich. Ich kann das nicht immer machen, aber ich mache das hier mal, damit du einfach mal Luft hast für dich. Und ob das dann für dich eine Wanderung auf dem Hohe Rootskopf ist oder ob das bedeutet, einfach mal deinem Hobby nachzugehen oder noch etwas ganz anderes, das ist dir überlassen. Aber das Zeit da ist, um aufzutanken, das wünschen wir euch. Diese Zeiten kommen nicht auf uns zu, die Zeiten müssen wir uns nehmen. Jeder persönlich, wie er oder sie es braucht. Ein bewusstes Zeichen möchten wir auch als Gemeinde setzen. Zu diesem zweiten Ziel. Im Mai haben wir ganz bewusst eine Mitarbeiterausruhwoche ausgerufen. Also eine Woche, wo alle Veranstaltungen außer dem Gottesdienst ausfallen. Keine Planungssitzung, nichts. Nur Luft. Luft zum Durchatmen. Den Jahresplan haben wir vorbereitet, die letzten Sachen werden noch gemacht und ihr werdet den in den nächsten Tagen als Entwurf erhalten. Und dann können wir in dieser Woche am Gottesdienst zusammenkommen und vielleicht erzählen, was uns gut getan hat. Mit dem zweiten Ziel ist es wie beim Atmen. Hans-Peter Reuer hat das mal auf den Punkt gebracht. Er sprach davon, Jesus einzuatmen und Jesus auszuatmen. Jesus ausatmen bedeutet, von ihm weitergeben, sich einzusetzen für das Evangelium. Aber wer nur ausatmet, dem geht irgendwann die Luft aus. Nur einatmen ist auf der anderen Seite auch nicht gesund. Es braucht das gesunde Zusammenspiel zwischen Ausatmen und Einatmen. Und das führt zum dritten Schritt. Jeder Mitarbeiter steht an der richtigen Aufgabe, die zu ihm passt, und führt sie im Maß seiner Kraft aus. Das ist unser Wunsch. Wie geht es dir in der Gemeinde? Wie erlebst du Gemeinde? Und wie erlebst du deine Mitarbeit in der Gemeinde? Bist du sozusagen im Flow, also im Fluss, oder gehst du auf dem Zahnfleisch? Fühlst du dich alleine oder wohl? Wir möchten nachfragen, wertschätzend, weil ihr uns wichtig seid, weil wir keinen verheizen wollen, weil wir uns wünschen, dass wir mit Freude und Motivation in der Gemeinde stehen, dass wir brennen, ohne auszubrennen. Und deshalb möchten wir euch fragen, wie es euch geht. Und die Idee ist dafür, ein kleines Team zusammenzustellen und viele kleine, gute, ehrliche Gespräche zu führen, in denen wir fragen, wie es euch wirklich geht und in denen wir offene Ohren haben möchten für euch. Wann und wie genau, das kommt bei Gelegenheit. Uns ist bewusst, dass manche eine Überfunktion ausüben, um Lücken auszugleichen, dass sie bei 150% Engagement sind. Uns ist bewusst, dass auf manchen Schultern zu viel Last ist und dass das auf die Dauer nicht gesund ist. Wir wollen das im Blick haben. Und als ganze Gemeinde miteinander an einem Strang ziehen und miteinander Aufgaben verteilen, dass keinem die Luft ausgeht. Dafür brauchen wir eure Rückmeldung und eure Ideen. Jeder wird gebraucht. Jeder ist wertvoll und wichtig, aber keiner soll überfunktionieren müssen. Keiner soll leerlaufen. Und das führt auch zum Ziel Nummer 4. Mitarbeiter fühlen sich in ihrer Arbeit wertgeschätzt. Am schönsten ist es, wenn ich meine Gaben einbringen kann und wenn ich dafür auch Wertschätzung erfahre. Natürlich, wir üben unseren Dienst in der Gemeinde nicht aus, um Ehre für uns zu erhalten, sondern um Gott die Ehre zu geben. Um ihn geht es in erster Linie. Das ist völlig klar und unbenommen, auch bei diesem Punkt. Aber als zweites, dem nämlich nachgeordnet, dieser Ehre für Gott, ist es auch in Ordnung und wertvoll, wenn wir einander wertschätzen für das, was der andere tut und was uns gut tut. Das dürfen wir aussprechen und annehmen. Wir ermutigen euch in euren Gruppen und Kreisen, einander Wertschätzung auszusprechen. Und wir wollen als Gemeindeleitung auch darin vorangehen und euch allen Wertschätzung und Dank aussprechen für euren Einsatz. Paulus hat das bei den Philippern auch gemacht. Der nächste Sonntag, wie angesprochen, bietet dafür den Rahmen. Seid dabei. Lehnt es nicht unter falsch verstandener Demut ab. Es schafft Gemeinschaft. 4 Einzelziele also, um zu diesem großen Ziel zu gelangen, dass Motivation entsteht. Im Zusammenspiel sieht das so aus. Es ergibt sich nämlich eine logische Folge, wo ich erstens meinen persönlichen Zugang zu Gott kenne, kann ich mir darin nun zweitens bewusst Zeit einräumen in diesem Jahr, um aufzutanken, um aufzuatmen, um Jesus einzuatmen. Das gibt mir Kraft und Ausrichtung, um drittens am rechten Platz und im rechten Maß mich einzuklinken und einzusetzen für das Evangelium von Jesus Christus. Und das tun wir nicht als Einzelkämpfer, sondern als Gemeinschaft. Als Gemeinschaft, in der wir uns viertens gegenseitig wertschätzen und ermutigen. So hoffen und beten wir, dass wir einen Rahmen schaffen, in dem Motivation entsteht, nämlich Begeisterung für Jesus und ein Herz füreinander. All das, was hier steht, beginnt mit Gebet und soll in einer Atmosphäre geschehen, die vom Gebet getragen ist. Denn wir können Motivation nicht machen. Nur Gott kann es schenken. Und darum wollen wir ihn bitten. Vielleicht so: Herr, lass mich gerne dabei sein bei deiner Sache. Lass deine Liebe in mir durchbrechen und mich selbst erfüllen. Damit fängt es ja an, damit fing es bei den Philippern an. Lass mich meinen Platz und meine Grenzen finden. Lass mich gerne in deiner Gemeinde leben, dich einatmen und dich ausatmen, zum Wohl der Menschen und zu deiner Ehre. Das ist ein bisschen anders als die Bitte, mach die Gemeinde so, wie sie mir gut gefällt. Wenn du das mitnimmst von heute Morgen, dann ist das etwas sehr Grundsätzliches, dieses kleine Gebet: Herr, lass mich gern dabei sein bei deiner Sache. Amen.